Ich lade euch ein, alle mal die Augen zuzumachen und euch auf ein kleines Experiment einzulassen, eine kleine Strecke zurückzulegen. Und dann stellt euch mal Jesus vor, so als ganz kleines Kind, vielleicht ein bisschen älter schon dann, und jetzt flitzt er zwischen den großen Säulen des Tempels umher. Er rennt die Treppe hinunter, zwischen den Händlern hindurch, an den Pilgern vorbei. Er huscht durch die Gänge und am Ende die Treppen wieder hinauf bis zu seinen Eltern. Ja, die Eltern sind auch da, kein Kind ohne Eltern. Wir befinden uns in Jerusalem. Da ist definitiv wärmer als hier im Gemeindehaus. Ein Grund vielleicht, die letzte Jacke auszuziehen. Und die Sonne scheint. Was für ein wunderbares Gefühl. Warme Sonne, man riecht das Essen von irgendwelchen Verkaufsständen. Es ist laut, turbulent, aber trotzdem irgendwie auch vertraut. Ein wildes Durcheinander. Viele Menschen sind unterwegs und wollen im Tempel beten. Und wir mittendrin mit Jesus. Diesem Jungen, der im Stall geboren wurde. Wir alle kennen die Geschichte. Ein König kommt zur Welt, singen wir an Weihnachten. Wir wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen oder sie auch zulassen, ist eure Entscheidung. Die Menschen damals, die haben es tatsächlich nicht verstanden. Als diese drei Könige aus dem Morgenland, aus der Ferne kamen und in dieser Hauptstadt Jerusalem auftauchen, hat man sie alle nur belächelt. Hier ist kein König geboren worden. Wo soll denn das dann sein? Hier herrscht eine römische Staatsmacht. Warum soll jetzt hier ein König geboren werden? Aus, Punkt, Thema erledigt. Aber diese Fremden, die haben Hartnäckigkeit bewiesen. Die sind dran geblieben und dann hat man halt angefangen mal zu gucken. Erste Schriftrolle aufgemacht, nachgeschaut, nächste Schriftrolle. Und man hat so nach und nach alles an Wissen zusammengetragen, um dann rauszufinden, dieser Jesus, oder zumindest dieser neue König, der da kommt, Jesus wussten sie ja nicht, aber dieser neue König, der da kommt, der muss wohl in Bethlehem zur Welt kommen. Bethlehem kann man sich so vorstellen, Kaff, ja, also das Nabern der Antike. Und ich glaube tatsächlich, die haben erst recht angefangen zu lachen. Die haben gesagt, das ist völlig unrealistisch, dass da jetzt irgendwas passiert. Herodes, der damalige Herrscher, hat sie dann trotzdem weiterziehen lassen. Sie sollen halt Bescheid geben, wenn sie was finden. So hinterlistig, wie man halt ist. Man will ja dann doch wissen, ob da irgendeine Revolte am Start ist. Danke, dass ihr dann auch Bescheid gebt, aber wir glauben eh nicht, dass ihr was findet. Tschüss und auf Wiedersehen. Und die sind losgezogen. Denn die haben immer noch fest dran geglaubt, dass da tatsächlich ein König auf die Welt kommt. Und wie wir alle wissen, die finden den in einem Stall. Die beten ihn an, die bringen ihre Geschenke und sie sind die Ersten, die danach in der Ferne von diesem neuen König berichten. Fremde, Fremde und nicht das eigene Volk. Jesus wird älter, wir haben es gerade schon gehört. Irgendwann hat er dann auch seinen Haushalt verlassen, den elterlichen, und ist umhergezogen. Er wird zum Lehrer, zum Prediger, er sammelt Freunde um sich. Und die ganzen Erzählungen kennen wir ja zum Teil auch, also von Speisungen, von Wundertaten, Heilungen, vieles andere. Und wenn ich an die letzten Tage und Wochen in unserem Konfi denke, da haben wir uns immer wieder auch mit Jesus beschäftigt. Und wir haben ihn einerseits als einen Menschen kennengelernt und andererseits auch als einen Gott. Wir haben Jesus kennengelernt als jemanden, der gut feiern kann, der auf einer Hochzeit dafür sorgt, dass der Wein nicht ausgeht. Ist auch nicht schlecht, wenn man merkt, dass Jesus einer ist, der mitfeiert und nicht einer ist, der Feiern irgendwie doof findet. Und dass er sich an Kindern freut. Dass er gerne mit diesen Menschen unterwegs ist, diesen Jüngern. Und ich denke, das ist auch eine Sache, da wird auch jeder zustimmen. Es gibt, glaube ich, wenig Besseres, als mit seinen Freunden unterwegs zu sein. Diese Jünger, die erleben die menschliche Seite von Jesus. Jesus hat auch mal Hunger gehabt, musste bestimmt auch mal aufs Klo, hat mal geschlafen. Und die Jünger mit dem direkten Kontakt, die haben auch seine Gefühlswelt erlebt. Ein Mann, der auch wütend werden kann, der Tische umwirft, der schreit. Und die Jünger haben erlebt, wie Jesus am Schluss an dieses Kreuz genagelt wird. Ein Menschen, der nicht mehr kann und der stirbt. Und im Gegensatz dazu haben wir diesen Gottessohn. Steckt schon im Wort drin, Gottes Sohn. Nicht nur ein Mensch, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, all das kennen wir aus dem Glaubensbekenntnis. Und als Gottes Sohn hat er unendliche Macht. Er hätte seine Verhaftung locker auch umdrehen können, dann wäre da gar kein Problem gewesen. Er hätte die Verurteilung und den Tod nicht antreten müssen. Er hätte es alles verändern können, aber er hat es nicht getan. Weil er auf diese Erde kommt mit einer Mission. Er will und er soll die Menschen retten. Und er soll Gottes Herrschaft wieder aufrichten. Der Profi würde jetzt sagen, das ist alles theologisch gut begründbar. Aber wir würden sagen vielleicht eher, naja, wenn man hier auf der Erde ein neues Reich aufrichtet, wenn es darum geht, einen neuen König hierher zu bringen, dann müsste man das doch mit den Staatsmännern regeln. Aber bei denen findet man Jesus nicht. Er geht nicht zu den Reichen. Er sorgt nicht dafür, dass er erstmal eine gewisse Menge Finanzen hinter sich hat, damit er entsprechend Wahlwerbung machen kann. Er geht nicht zu den Herrschern, um irgendwas auszudiskutieren, sondern er geht zu den Armen, zu den Ausgestoßenen, zu denen, die sonst nicht mit einer Rettung rechnen und erst recht nicht damit, dass jemand zu ihnen kommt und sich um sie kümmert. Und Jesus erfüllt an ganz vielen Stellen Verheißungen, die bei den Propheten bereits angesprochen wurden. Aber dieses Volk, das eigentlich die Propheten hat, das sieht ihn nicht. Sie merken das nicht, dass Gott ihnen selber gegenübersteht. Sie erkennen sogar, dass er Dinge tut, die eigentlich einem König würdig sind, die die richtigen Dinge sind, aber selbst dann verwerfen sie ihn. Und ich glaube, das hat nicht nur jetzt die Menschen da herausgefordert, sondern seine Jünger, diese Freunde, hat es am meisten herausgefordert, weil die hatten sich ja auch was versprochen. Die dachten sich, hey, wenn wir mit dem unterwegs sind und der ist der neue König, der ist der neue Retter, ja, dann muss jetzt hier auch was gehen. Dann raus mit den Römern, gucken wir, dass wir die wegkriegen. Dass es aufwärts geht im Land, dass die Menschen befreit werden. Aber das passiert nicht. Stattdessen dümpelt man so ein bisschen als Wandergruppe durch die Gegend, muss manchmal nach dem Essen fragen, ist auf der Suche und ich glaube, da gab es schon auch den ein oder anderen Null-Bock-Moment. In Zeiten, wo man gehungert hat vielleicht auch, wo man dachte, also jetzt könnten wir echt auch heimgehen. Zeiten, in denen es unklar ist, wie es weitergeht. Und Zeiten, in denen man so viel Angst bekommt, dass man denkt, okay, jetzt ist vorbei. Bei der Sturmstellung auf dem Meer, der Kahn geht gleich unter, Jesus pennt, ja, der schläft einfach und die sitzen da und denken sich, okay, noch so eine Welle, dann ist vorne alles kaputt und noch so eine Welle, dann sind wir halt auch weg vom Fenster. Ich glaube, das war nicht leicht, Jesus Jünger zu sein. Irgendwie unterm Radar auch immer, so dass da nicht die römische Besatzungsmacht einem Probleme macht. Gucken, dass die großen Menschenmassen irgendwie auch im Zaum gehalten werden, wenn viele Menschen da waren und irgendwas von Jesus wollten. Und dann glaube ich halt, dass die Jünger wirklich nicht immer glücklich waren bei all dem, was sie erlebt haben. Es war eine Herausforderung. Und ganz am Schluss stehen sie vor einem Scherbenhaufen. Dieser Lehrer, dieser Meister, den sie hatten, hängt an diesem Kreuz und ist tot. Das fordert mich selber auch heraus. Obwohl ich an Jesus glaube, obwohl ich weiß, dass er mein Retter ist, dass er mein Leben in der Hand hat, läuft es nicht glatt. Da gibt es Streit, da gibt es Ungerechtigkeit. Da hat man richtig bescheidenen Tag. ich erwarte von Gott ganz viel und es passiert gar nichts. Und dann lebe ich in einer Welt, in der es irgendwie auch gefühlt ständig irgendwo den Bach runtergeht. Finanzkrise, Umweltkrise, jetzt als nächstes können wir uns mit irgendwelchen Viren anfreunden. Aber ich soll ja dranbleiben, ich soll daran glauben. Ich soll darauf vertrauen, dass Jesus mich begleitet. Und eigentlich nicht nur das, ich soll sogar mich aktiv dafür einsetzen. Ich soll eine Veränderung schaffen, ich soll was tun in dieser Welt. Mit den Gaben, mit den Talenten, die ich habe, soll ich was verändern, soll ich Menschen von Jesus erzählen. Gelingt mir jetzt nicht immer. Aber nur weil es mir nicht gelingt, soll ich auch nicht damit aufhören. Sondern ich soll immer wieder dranbleiben und es versuchen. Und jetzt kommt ihr alle ins Spiel. Ich soll das nämlich nicht alleine tun. Sondern ich soll gemeinsam mit euch allen Nachfolger sein. Ich soll Jesus als ein Vorbild fragen und beten und gucken, was er vorhat. Und dann sollen wir gemeinsam an seinem Reich bauen. Das wiederum gibt mir ziemlich viel Kraft und gibt mir Mut, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Dieser kleine Junge, den wir am Anfang kennengelernt haben, der wird erwachsen und der ist und bleibt auch ein Mensch. Ein Mensch wie du und ich, der gern gefeiert hat, der auch mal wütend war, der gute und schlechte Tage hatte und der gestorben ist an diesem Kreuz. Und dieser Gottessohn, dieser Wundertäter, der Friedensbringer, dieser Gott, der auf diese Erde kommt und der das nicht herausspielt und so tut, als sei er jetzt der Große, sondern der zu denen geht, die damit gar nicht rechnen. Seine Macht war, dass er bei den Menschen aufgetaucht ist, die nicht mit ihm gerechnet haben. Er soll mein und er soll dein Vorbild sein. Er soll ein Herausforderer im Alltag sein. Und manche kennen dieses Bändle, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das sollen wir uns nicht nur fragen oder so ein Bändle durch die Gegend tragen, sondern die Frage ist, wann wird es umgesetzt? Wann mache ich wirklich sowas? Ich soll nicht nur drüber nachdenken, was könnte denn Jesus machen, sondern ich soll aktiv was tun, nämlich das, was Jesus auch tun würde. Anpacken, Frieden bringen, die Umwelt verändern, und zwar im kleinsten Kreis um mich herum. Damit Menschen merken, dass mein Glaube nicht nur sonntagmorgens hier vielleicht relevant ist, sondern im Alltag. Im Alltag von mir, bei mir und bei denen, die mir begegnen, was verändert. Denn er ist dieser Retter, der Retter von dieser Welt. Dieses Ziel verfolgt er seit seinem Tod immer weiter. Er starb stellvertretend für uns. Und er hat jeden von meinen Fehlern, von deinen Fehlern mitgenommen. Das ist das größte Geschenk, was Gott einem machen kann. Für mich bleibt am Ende immer nur die Gewissheit. Dieses Leben von Jesus endet am Kreuz, damit mein Leben weitergehen kann. In dieser Welt und darüber hinaus bis in die Ewigkeit. Amen.